Die Schwester. Der Pfleger.
Wochenlang auf einen Arzttermin warten. Für viele ist das längst Realität. Gleichzeitig steigt die Zahl der Menschen mit chronischen Erkrankungen. Diabetes, Herzinsuffizienz, Mehrfacherkrankungen. Der Versorgungsbedarf wächst. Doch wer wird diese Menschen in Zukunft betreuen, besonders dort, wo Ärztinnen und Ärzte fehlen? Eine Antwort darauf könnte Community Health Nursing sein. In vielen Ländern gehört dieses Versorgungsmodell längst zum Alltag. Auch in Deutschland wächst das Interesse. Doch die entscheidende Frage lautet: Schafft Deutschland jetzt endlich die gesetzlichen Voraussetzungen, damit Community Health Nurses Teil der Reha-Versorgung werden? Genau dieser Frage gehen wir in dieser Folge nach. Mein Name ist Stefan Lücke und ich begrüße Sie sehr herzlich zur ersten Episode des Podcasts Die Schwester der Pfleger. Einmal im Monat sprechen wir hier über Entwicklungen, Ideen und Debatten, die die berufliche Pflege prägen. Am 7. Juli kamen auf Einladung des DBFK, Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe, und des Bosch Health Campus der Robert-Bosch-Stiftung Fachleute aus Deutschland und anderen Ländern zusammen, um über die Zukunft der Primärversorgung und die Rolle von Community Health Nursing zu diskutieren. Im Mittelpunkt standen die Frage, welche Chancen dieses Versorgungskonzept bietet, welche Hürden noch bestehen und was es braucht, damit es in Deutschland flächendeckend Realität werden kann. Der DBFK und die Robert-Bosch-Stiftung beschäftigen sich bereits seit 2017 mit dem Thema und arbeiten daran, die Voraussetzungen für Community Health Nursing in Deutschland zu schaffen. Einer, der diesen Prozess aus nächster Nähe begleitet, ist Robert Bitterlich. Er ist Gesundheits- und Krankenpfleger, hat selbst Community Health Nursing studiert und leitet seit gut 2 Jahren das entsprechende Projekt beim DBFK. Auf der Tagung habe ich mit ihm darüber gesprochen, was in den vergangenen Jahren tatsächlich erreicht wurde und welche Schritte aus seiner Sicht noch fehlen.
Also wir haben auf alle Fälle Masterprogramme in die Wege geleitet. Also man kann Community Health Nursing studieren. Wir haben mit der Förderung auch Studierende unterstützt, damit das Studium gut leistbar ist. Wir haben zahlreiche Sachen der Öffentlichkeitsarbeit gemacht, zum Beispiel eben Fachtagungen wie heute, zahlreiche Broschüren, die über Community Health Nursing informieren, die breite Öffentlichkeit sowie die, die es halt implementieren wollen. Wir haben Studienreisen gemacht nach Finnland, die war ziemlich spannend. Ja, also um das Berufsbild bekannt zu machen und die Wichtigkeit zu betonen. Und wo wir heute stehen, wir hatten den Vorteil, es gab mal einen Koalitionsvertrag, in dem die Community Health Nurse drin ist. Dann brach ja aber leider die Koalition zusammen und die neue Koalition hat es aber aufgenommen, ein bisschen anders. Nicht Community Health Nurse, sondern man plant, die Advanced Practice Nurse zu installieren. Das heißt, die Advanced Practice Nurse ist sozusagen die generalistische Grundausbildung der Community Health Nurse und die Community Health Nurse ist die Spezialisierung der Advanced Practice Nurse. Und deswegen sind wir damit genauso glücklich, weil am Ende wird die Spezialisierung wahrscheinlich sich daraus entwickeln. Genau, und der Referentenentwurf ist noch für dieses Jahr geplant, für das APN-Gesetz.
Robert Bitterlich hat das Treffen zusammengefasst. In den vergangenen Jahren sind nicht nur Ausbildungsangebote entstanden. Auch die politische Aufmerksamkeit für CRN ist deutlich gestiegen. Die entscheidende Frage lautet allerdings, schafft das Konzept jetzt den Sprung in die Regelversorgung? Bevor wir uns dieser Frage im Detail widmen, ein kurzer Blick zurück. Community Health Nursing ist keine neue Idee. Bereits im 19. Jahrhundert entstanden im Zuge der Industrialisierung Modelle, Pflege näher zu den Menschen zu bringen. Von den historischen Anfängen, beispielsweise in Ländern wie den USA und Großbritannien, bis zu den heutigen Versorgungsmodellen spannt sich ein weiter Bogen. Und genau dieser wurde auf der Fachtagung sehr sichtbar. Schauen wir zunächst nach Estland. Gerli Lievert hat ein Pflegeunternehmen gegründet, das auf den Bereich der Primärversorgung spezialisiert ist. Sie bildet Pflegefachpersonen als sogenannte Home Nurses aus, eine von 3 pflegerischen Rollen, die in der estnischen Primärversorgung nicht nur etabliert, sondern im Grunde heute unabdingbar ist. In einer kurzen Pause zwischen zwei Vorträgen habe ich Gerli Liewet gefragt, wie die estnische Primärversorgung organisiert ist.
Quite good, I would say. Better than in Germany. Because yesterday we were discussing at the dinner table about that and I feel that in Estonia we are working in a pretty good system. And primary healthcare divided different areas of nursing, for example, as well, because we have a family nurses, home nurses, or community nurses, and the school nurses. Usually the family center have, at least if the family center has one or two GPs, general practitioners, one GP has at least two nurses working with her or him. And the home nurses usually work in the nursing company, and the school nurses are usually working in the nurses company, owned by nurses. But the family centers are owned by the GPs. And the cooperation between those nurses and doctors and other specialties are quite good. I would say that the cooperation in primary healthcare is not excellent, but very good.
Ein spannendes Modell, wie ich finde. Estland hat drei pflegerische Rollen in der Primärversorgung etabliert. Home Nurses, die Gerli Liewet mit ihrem Unternehmen selbst ausbildet. School Nurses, die flächendeckend etabliert sind und autonom in den Schulen agieren können. Und Family Nurses, denen eine Schlüsselrolle zukommt. Sie sind häufig die ersten Ansprechpartner für die Patientinnen und Patienten. Und es gibt sie in allen Hausarztpraxen. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Häufig gibt es sogar zwei Family Nurses in einer Praxis. Und Estland ist mit diesem fortschrittlichen Modell kein Sonderfall. Auch in anderen europäischen Ländern übernehmen Pflegefachpersonen seit Jahren Aufgaben, über die in Deutschland noch diskutiert wird. In Spanien etwa ist die Primärversorgung so organisiert, dass jede Einwohnerin und jeder Einwohner einem wohnortnahen Gesundheitszentrum zugeordnet ist. Auf Spanisch heißen diese Zentren Centros de Salud. Dort arbeitet ein multiprofessionelles Team aus Hausärzten, Pflegefachpersonen, Kinderärzten, Hebammen, Sozialarbeitern, Physiotherapeuten, Psychologen und weitere Berufsgruppen. Marta Pisa Gaya lebt auf der Insel Mallorca und arbeitet als Community Health Nurse im Gesundheitszentrum der Gemeinde Santa Maria del Camí. Ich habe sie gefragt, ob sie ihre Patienten besucht oder ob die Patienten direkt zu ihr ins Gesundheitszentrum kommen.
Both. We have patients assigned, or patients have one nurse and one doctor, and they can request appointment if they want to look for a consultation. And then we also do proactive work. We know we can access the list of patients, maybe under or over 90 years, for example. If I don't know him, I can phone him and, hey, how are you? I'm your nurse. Maybe we should meet and maybe I can help you with dealing with something. Because surely if he has 90 years old, surely he needs a nurse or she.
How do people react when you call them?
Well, I think they are...
Do they like it?
Yes. Yes, I think so. Mm-hmm. Because as it is a little town, they know our role. They know about us. And I think they are happy. Sometimes they feel lonely or they don't know how the system works and they don't know what we can offer to them.
What are the typical responsibilities of a nurse in primary care on Mallorca?
Well, there are many. We lead community health interventions with city councils, with working collaboratively with high schools maybe, or elderly associations. We do preventive screenings and vaccination programs. We do groupal education also for smoking cessation or for prevention groups. We do home care. This is a very big part of our job because I think we are the main providers for this kind of patients.
Community Health Nurses übernehmen in Spanien also eine deutlich eigenständige Rolle als in Deutschland. In den Gesundheitszentren führen sie eigene Sprechstunden durch und sind häufig erste Ansprechpartner für Gesundheitsberatung, Prävention, Impfung, Wundversorgung und die Kontrolle von Blutdruck und Diabetes. Auch die aufsuchende Versorgung spielt eine bedeutende Rolle. Vor allem ältere und pflegebedürftige Menschen werden im häuslichen Umfeld betreut. Und zwar proaktiv, wie Marta Pisa-Gaya es im Gespräch formulierte. Martin Schunack ist Pflegedirektor des Elbland-Klinikums Radebeul im Landkreis Meißen. Nebenbei studiert er Community Health Nursing an der Evangelischen Hochschule Dresden. In diesem Rahmen hat er ein Auslandspraktikum gemacht, auf Mallorca im Gesundheitszentrum von Santa Maria del Camí. Ich habe mich mit ihm auf der Tagung unterhalten und ihn gefragt, wie er überhaupt darauf kam, auf Mallorca ein Praktikum zu absolvieren.
Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich bin Ultraläufer und habe sozusagen im Frühjahr mal so ein bisschen geguckt, auf welche Insel kann man denn fahren, so als Vorbereitung. Wie kann man das gut mit Familie und Training und Auslandspraktikum vielleicht kombinieren? Und da hatten wir erst Madeira und so weiter geschaut und da passte aber nicht so richtig. Und letztlich sind wir auf Mallorca gestoßen. Da war dann im Herbst ein langer Lauf, da war ich schon mal vor Ort, weil es sehr schwierig ist im Auslandspraktikum, gerade in Spanien, da haben wir nicht so viele Connections über den DBFK, irgendwie einen Praktikumsplatz zu bekommen. Also ging es nur, ich fahre da mal hin, spreche da mal vor. Ich bin dann also in Healthcare-Centern unterwegs gewesen, habe gesagt, ich bin Martin, ich würde gerne ein Praktikum machen. Da waren die Kollegen dort auch ein bisschen irritiert. Und dann ging es aber später über die Zentrale, da wo Martha auch schon mal gearbeitet hat. Und dann haben die Kollegen sozusagen eine Community Health Nurse gesucht, die entsprechend Englisch spricht. Da gab es dann auch nicht so viel, aber Martha hat sich sozusagen bereit erklärt und so sind wir zusammengekommen und haben uns dann in Santa Maria del Camí das erste Mal getroffen.
Wie würdest du das Deutschen, die solche Familiencenter nicht kennen, wie würdest du das beschreiben? Wie sieht das aus? Wie funktioniert das?
Ja, das ist total spannend tatsächlich. Wenn wir in Deutschland Gesundheitsversorger betrachten, dann ist das ja im Grunde genommen immer eine zu vermeidende Struktur. Also niemand geht zum Arzt, weil es nett ist. Niemand kommt freiwillig ins Krankenhaus, auch wenn die Cafeteria gut ist. In Spanien ist es so, dass diese Community Health Center häufig mitten im Ort sind. Das ist so ein Platz, wo man sich trifft. Da findet eben neben Behandlung auch ganz viel Prävention, Gesundheitsförderung statt. Ich habe Healthcare Center kennengelernt auf Mallorca. Da gibt es Zumba-Kurse. Alles sozusagen an einem Ort. Und deswegen ist sozusagen der Zugang zu diesen Healthcare Center eben ein anderer als in Deutschland. Die haben auch ein ganz anderes Bild. Ja.
Und du hast dann dort ein Praktikum gemacht. Wie lange?
2 Wochen waren das.
2 Wochen?
Genau, das war so die Mindestdauer. Ich habe ja hier noch meinen Job irgendwie, musste das alles ein bisschen unter einen Hut bekommen. Habe auch die Familie mitgenommen, das heißt, Family hat Urlaub gemacht und ich habe gearbeitet. Das ließ sich aber auch ganz gut miteinander vereinbaren. Das sind gute Arbeitszeiten. Martha arbeitet 35 Stunden in der Woche, da habe ich mich sozusagen mit dran gehangen.
Du bist sozusagen bei ihr mitgelaufen?
Im Schatten sozusagen, die ganze Zeit.
Dann erzähl doch mal, wie so ein typischer Arbeitstag von Martha aussieht.
Ja. Das geht morgens um 8 los, dann gibt es die ganzen Blutentnahmen, die werden dort vorbereitet, die Community Health Nurses nehmen das Blut ab. Das geht so eine viertelhalbe Stunde und dann ist meistens so eine kurze Frühbesprechung und dann ist es so, dass jede Community Health Nurse ist ja für einen bestimmten Anteil der Bevölkerung zuständig. Also Martha zum Beispiel hat 1700 Klienten in ihrem Umkreis, für die sie zuständig ist. Klingt sehr viel, ist aber gar nicht so. Und dann hat sie im Grunde genommen eine Agenda, sagt man, und dann haben die Patienten Termine mit unterschiedlichen Interventionen entsprechend ihrer Kompetenz. Einmal in der Woche macht sie Notfallsprechstunde, da kommen dann auch mal Platzwunden zum Beispiel, Berufsunfälle. Dann näht sie auch selbstständig, zum Beispiel Wundversorgung. Genau, sobald eine radiologische Versorgung notwendig ist, dann kann sie auch die Indikation stellen, gibt sie das dann weiter zum ärztlichen Kollegen. Da muss man es halt auch ins Krankenhaus geben, weil die wenigsten Gesundheitszentren zum Beispiel haben eine radiologische Abteilung. Genau.
Also die Patienten kommen sowohl in das Center, als aber sie fährt aber auch raus, proaktiv, wie sie ja gesagt hat, und besucht die Menschen.
Genau.
Warst du da auch mal dabei?
Ja, genau, das haben wir auch gemacht. Das ist auch sehr nett, weil wir das meistens fußläufig gemacht haben in Santa Maria del Camí. Und da sieht man auch, welchen Status Community Health Nurse in der Gesellschaft hat. Da wird man überall gegrüßt. Martha ist da, würde fast sagen, bekannt wie so ein bunter Hund. Dadurch, dass man die Leute natürlich in der Häuslichkeit sieht, also die initialen Besucher sind immer in der Häuslichkeit, hat man natürlich auch gleich eine ganz andere Vorstellung vom sozialen Gefüge. Was gibt es da noch für Ressourcen? Wie ist die Häuslichkeit gestaltet? Gibt es da viele Treppen? All sowas. Mhm. Deswegen ist Martha auch sehr gern bei den Leuten vor Ort.
Wie war denn so nach eben dein Praktikum vorbei war, was war so dein Eindruck? War das für dich ein Augenöffner, so nach dem Motto, sowas brauchen wir in Deutschland auch? Oder glaubst du, nee, eigentlich für uns in Deutschland passt das eigentlich gar nicht so?
Doch, absolut. Also aus unterschiedlicher Perspektive. Einmal, was die Rolle der Pflegefachkraft betrifft, habe ich sofort gemerkt, dass sie einen ganz anderen Stellenwert in Spanien hat. Sowohl die Pflegekräfte selbst, die ich kennengelernt habe, hatten ein anderes berufliches Selbstverständnis. Im multiprofessionellen Team habe ich Pflegekräfte erlebt dort, die wirklich auf Augenhöhe mit ärztlichen Kollegen und mit administrativen Kräften gearbeitet hat. Und CRNs machen, sind natürlich etabliert, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist eben so, dass jedem Menschen seine CRN zugeordnet ist. Das heißt, der primäre Ansprechpartner, den ich als mindestens 15-jähriger Mallorquiner habe, ist immer meine Community Health Nurse. Das ist mein Gatekeeper. Immer wenn ich irgendwas habe, wenn ich eine Frage zu Gesundheitsthemen habe, gehe ich zu meiner Community Health Nurse. Mhm. Und daran erkennt man natürlich auch den Stellenwert. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Wir sprechen in Deutschland immer von Patient Journey. Ich muss zu unterschiedlichen Ärzten. Keiner kümmert sich so richtig. Und ich glaube, dort einen zentralen, kompetenten Ansprechpartner zu haben, das könnte sehr, sehr wirkungsvoll sein.
Martin Schunacks Bericht macht deutlich: Was in Spanien längst selbstverständlich ist, befindet sich in Deutschland noch in der Erprobungsphase. Zum Ende der Tagung diskutierten Experten die zentrale Frage: Was braucht es, damit Community Health Nursing auch hierzulande in der Breite ankommt? In der Diskussion kristallisierten sich drei zentrale Themen heraus: interprofessionelle Zusammenarbeit, ein leichterer Zugang zu Versorgung und die Frage, welche Rolle Pflegefachpersonen künftig übernehmen sollen. Katja von Hoff ist Leiterin des Robert-Bosch-Zentrums für Innovation im Gesundheitswesen. Sie machte gleich zu Beginn der Diskussion deutlich, was sie als wichtigste Lehre des Tages ansieht.
Ich würde jetzt einen einzigen Aspekt herausgreifen, der für mich so ein Schlüssel-Learning vom heutigen Tag ist und der sich auch durchgezogen hat durch alle Präsentationen aus den verschiedenen Ländern, nämlich dass es total wichtig ist, dass die Pflege wirklich gute Beziehungen zur Ärzteschaft aufbaut. Kommunikation ist für mich ein ganz zentraler Schlüssel.
Dass eine gute berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit zentral ist, darauf verwies auch Hendrik Herrmann, Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein.
Wie schon bei der Vorstellung, also ich bin seit über 40 Jahren ärztlich in demselben ländlichen Bereich tätig und sehe eben, wie sich Versorgung aus Anfang der 80er Jahre bis jetzt zum Jahre 2026 entwickelt hat. Und meine tiefste Überzeugung ist, es geht nur gemeinsam. Es geht nur wirklich in interprofessionellen Teams. Wir werden immer noch in verschiedenen Kasten und gerade die Ärzteschaft, ja, die ist da manchmal ein bisschen schwierig. Umso wichtiger finde ich ist, dass wir und auch die Pflege, aber auch der therapeutische Bereich aufeinander zugehen. Wir brauchen sie alle. Und was für mich wichtig ist, dass sozusagen ein interprofessionelles Team, am besten in einem Primärversorgungszentrum, am besten vielleicht sogar in einem ganzen Kreis, zusammen auch mit stationären Einrichtungen, unterwegs ist und eben gemeinsam Versorgung ressourcengesteuert darstellt. Vieles kann die Pflege und insbesondere die patientennah akademisierte Pflege übernehmen, aber wir brauchen auch andere Pflegekräfte dabei, wir brauchen Therapeuten dabei, gerade bei einer älter werdenden Gesellschaft. Wir brauchen auch den ärztlichen Bereich, aber viele Dinge, die jetzt noch ärztlicherseits gemacht werden, müssen nicht gemacht werden. Ich möchte als Arzt auch den eher schwierigen Fall oder auch eher mal das halbstündige Gespräch mit einem Patienten führen und die Zeit dafür haben und nicht diesen vieles andere. Und da müssen wir gemeinsam eigentlich das weiter fordern. Ich glaube, der ländliche Raum bietet sich an, weil da der Veränderungsdruck am höchsten ist.
Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Ersatzkassen, blickte auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten. Viele Menschen empfinden den Zugang zum Gesundheitssystem als kompliziert und unübersichtlich.
Das ist ja eigentlich auch eine irgendwie nicht zufriedenstellende Situation. Deswegen glaube ich, dass die große Chance auch sozusagen jetzt auch in der Stärkung der Pflege, der auch weitergebildeten Berufe, also was ich Community Health Nurse, PA, da gibt es ja viele Ausprägungen, aber was ich finde, was alle eint, ist, dass es einen Zugang gibt über diese Berufszweige, vielleicht auch in Kombination mit den Hausärzten, aber eben auch dort niedrigschwellige Ansprechpartner und dann eben auch viele Dinge, die geklärt werden können, ohne dass der Doktor gleich kommen muss.
Für Lina Gürtler, Gesundheits- und Krankenpflegerin und Mitglied im DBFK-Bundesvorstand, liegt das eigentliche Problem tiefer. Gesundheitsversorgung werde vielfach als medizinische Versorgung verstanden und noch zu wenig als ganzheitliche Versorgung. Sie betonte, dass Pflegefachpersonen heute bereits lernen, Menschen umfassend zu betrachten. Medizinisch, pflegerisch, sozial und familiär. Genau diese ganzheitliche Perspektive habe sich in vielen erfolgreichen internationalen Modellen als entscheidender Erfolgsfaktor erwiesen.
Ich habe heute unglaublich viele spannende Aspekte mitgenommen und es sind ganz kleine Sachen, wo ich eigentlich schon das Gefühl habe, da könnten wir eigentlich schon ansetzen. Also natürlich dieses gemeinsam Denken und Arbeiten, das ist ein unglaublich wichtiger, aber das ist auch ein sehr großer, weil das eigentlich bedeutet, dass wir unser komplettes kulturelles Verständnis im Gesundheitswesen ändern müssen, weil es denkt nun mal leider nicht jeder so wie Sie. Also wir haben ja leider auch mit vielen anderen ärztlichen Kollegen zu tun. Und gerade was ich halt auch erlebe, ist, dass dieses Bewusstsein, was leisten wir als Pflegeberuf, was ist eigentlich der Pflegeberuf, dass das noch ganz oft fehlt, dass ich im Gesundheitswesen da sitze und Gesundheitsversorgung eben doch als medizinische Versorgung verstanden wird und nicht als ganzheitlich. Und das fand ich eigentlich so spannend, weil wir hatten ja heute auch den Punkt, dass dieser ganzheitliche Blick, dieser Holistic Approach, dass das eigentlich das ist, was auch so ein Faktor war, warum es eigentlich voranging in dem einen oder anderen Land. Und das ist das, wo wir erstmal noch hinkommen müssen. Deswegen habe ich auch festgestellt, dass es eigentlich viel, viel mehr auch kleinere Ansätze gibt, die wir eigentlich so fahren können. Also was ich zum Beispiel total spannend fand, aus Australien, das Hospital Admission Risk Program. Da habe ich auch drüber nachgedacht, inwieweit ähnelt das denn eigentlich unseren Disease Management Programmen? So, die finanziert werden, die schon irgendwie multiprofessionell angelegt sein sollen, aber es irgendwie auch noch nicht so richtig sind. Was ist denn, wenn man die mal überarbeitet? Was ist denn, wenn wir da mal drüber schauen? Wie kann man das tatsächlich multiprofessionell gestalten? Und wie kann man da vielleicht tatsächlich schon die Pflegerolle und auch andere Rollen viel gestärkter reinbringen und mehr Autonomie mitgeben, je nachdem, wo gerade der Schwerpunkt ist. Also nicht jeder Diabetiker hat die gleiche Herausforderung. Vielleicht braucht der eine Diabetiker mehr Unterstützung von der Pflegefachperson, der andere vielleicht mehr von der Ernährungsberatung und der andere vielleicht mehr von den Ärzten bei der Medikationseinstellung. Dass wir das vielleicht einfach viel mehr anpassen müssen. Also ich finde, da gab es auch ganz viele kleine Aspekte, wo wir schon erstmal schauen können, wie können wir da was übernehmen und wie können wir da eigentlich die pflegerische Profession stärken?
Ein wiederkehrendes Thema der Diskussion war die starke Trennung zwischen Krankenversicherung, Pflegeversicherung und sozialen Leistungen. Lina Gürtler formuliert es besonders deutlich. Eigentlich brauchen wir nicht Lotsen im Gesundheitswesen, sondern Lotsen in der Versorgung. Besonders spannend wurde die Diskussion, als sich Praktikerinnen und Praktiker aus dem Publikum zu Wort meldeten. Eine von ihnen war Tané Lai. Sie arbeitet als Community Health Nurse in der brandenburgischen Kleinstadt Luckau und erlebt die Herausforderungen des Systems jeden Tag. Entsprechend deutlich fiel ihre Kritik aus.
Mein Name ist Tané Lai, ich bin Masterqualifizierter CHN und APN und ich habe zwei zerschmetternde Statements und eine Frage. Und zwar aus der Versorgungspraxis kann ich Ihnen berichten, ich arbeite in einer ländlichen Kommune, mein Geld kommt von der Kommune und vom Land Brandenburg. Es ist zeitlich limitiert, keine innovative Idee. Ich springe jeden Tag in meiner Arbeit zwischen SGB 5, 11, Sozialarbeit und Co. hin und her und ich sehe keinen Euro davon, weder von der Kasse noch aus der Hausarztpraxis noch von woanders. Also auch da sehe ich keine Lösung, dass wir da irgendwie gucken, welchen Aufgabenbereich nehmen wir aus welchem SGB raus und geben ihn uns netterweise, weil die Hausärzte keinen Bock drauf haben, auch keine innovative Idee. Wir hatten gerade viele lange Vorträge aus dem Ausland, wo ganz, ganz deutlich und flächendeckend klar wurde, es braucht mindestens regionale, bestenfalls bundesweite Strategien mit Gesetzgebungen und Kompetenzübertragung. Und dann... Und dann, zweites wütendes Statement, sitzen hier gerade, ich glaube, mindestens sechs CHNs. Die sind alle studiert und wir sind auf dem Fachtag für APNs mit Kollegen extra aus dem Ausland angereist, die auch masterqualifiziert sind. Und wir diskutieren über Pflegefachpersonen, VERAs, NEPAs, Physician Assistants. Und ich frage mich, haben wir in Deutschland schon verstanden, was Advanced Practice Nursing ist? Und das glaube ich manchmal gar nicht. Und das können wir alle noch 10 Jahre weiterdenken, aber Delegationsmodelle funktionieren nur ärztlich auf jeder Tagung, wenn jemand mir was delegiert. Erstens brauche ich das nicht, zweitens habe ich irgendwann keine hausärztlichen Kollegen mehr, mit denen wir was delegieren können. Und jetzt meine Frage an den ärztlichen Kollegen. Was sagen denn die jungen Medizinerinnen und Mediziner, die Lust hätten oder Motivation hätten, sich in einer ländlichen oder städtischen Praxis niederzulassen? Wie sehen die das denn? Denken sie gemeinsame interprofessionelle Konzepte schon in der Ausbildung? Und zweite Frage dazu. Wir wissen alle, es geht um Geld. Wie bereit ist denn die Ärzteschaft mit einer unheimlich starken, bewundernswerten Ärzte-Lobby, mal den Topf aufzuteilen, um dann zu sagen, hey, liebe junge Mediziner, ihr müsst nicht mehr von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr abends alleine arbeiten. Hier gibt es Aufgaben, die können wir uns teilen, ohne dass ihr uns sagen müsst, was wir machen sollen. Wie ist da der Wille und wie ist die Mentalität dort?
Henrik Herrmanns Antwort fiel klar und deutlich aus. Die neue Generation, sowohl in der Medizin als auch in der Pflege, sei sehr teamorientiert. Am Ende der Diskussion wagten die Teilnehmenden einen Blick in die Zukunft. Ihre Hoffnung? In 5 Jahren könnten CANs selbstverständlich zur Primärversorgung gehören, interprofessionelle Teams etabliert sein und digitale Lösungen die Versorgung besser koordinieren. Ob dieser Wandel gelingt, fasste Henrik Herrmann mit einem Satz zusammen, der wie ein Leitmotiv über der gesamten Debatte stand. Wir müssen anfangen. Das ist das Wichtigste. Der Fachtag zeigte, an Ideen, Projekten und qualifizierten Fachpersonen mangelt es nicht. Entscheidend wird es nun sein, ob die passenden gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Über den aktuellen Stand informierte Heiko Hoffer, Referatsleiterin für Fachkräftesicherung im Bundesgesundheitsministerium. Ihre zentrale Botschaft? Ein Referentenentwurf für das sogenannte APN-Gesetz ist weitgehend fertig und für die zweite Jahreshälfte 2026 angepeilt. Ziel des Gesetzes sei es, Pflegefachpersonen mit Masterabschluss zusätzliche heilkundliche Befugnisse, Verordnungsrechte und eigenständige Abrechnungsmöglichkeiten in der Regelversorgung zu eröffnen. Besonderes Gewicht legt das Ministerium auf die Abgrenzung zwischen Delegation und Substitution ärztlicher Leistungen. APNs sollen ausdrücklich eigenverantwortlich tätig werden.
Wichtig ist, dass sie eigenverantwortlich arbeiten sollen. Eigenverantwortlich ist der juristische Begriff für Nicht-Delegation. Ja, das muss man eben auch sagen. Das ist im BEP auch derselbe Begriff, der verwendet wird. Und die eben die theoretischen und praxisrelevanten Kompetenzen der APN sollen neben klinischen Kompetenzen, körperlicher Untersuchung, Fallsteuerung, wissenschaftlichem Arbeiten der Pflege, Clinical Leadership im Rahmen der ganzheitlichen Pflege sein. Das sind ja alles Begriffe, die Ihnen wahrscheinlich sehr vertraut sind.
Zur genauen Abgrenzung zur Rolle der Community Health Nurse bestehe aktuell noch Klärungsbedarf. Insbesondere was deren Qualifikationsprofil betreffe, sagte Heiko Hoffer. Hören wir auch hier nochmal rein.
Die Schnittmenge zum Thema Community Health Nursing finde ich sehr spannend, weil ich glaube, die ist noch nicht ganz zu Ende diskutiert, muss ich ehrlich sagen. Wir diskutieren CHNs oft mit unter dem Begriff APN, was ich einerseits gut finde, ja, weil wir natürlich das APN jetzt auf den Weg bringen. Wir hatten es in der letzten Legislatur auch mal so formuliert. Andererseits muss ich sagen, ist es auch so, dass ich immer nicht ganz sicher bin, ob jede Community Health Nurse zwangsläufig einen Masterabschluss haben muss oder ob nicht Community Health Nursing auch eher ein Rollenprofil ist, in das man sich reinentwickeln kann. Sie schütteln mit dem Kopf, dann können Sie mir gleich erklären, warum Sie es anders sehen. Das finde ich gut. Ja, aber ich habe da keine abschließende Meinung zu. Ich habe da nur so eine Diskussion, da wo ich noch nicht so ganz sicher bin, wo wir da eigentlich landen werden. Klar ist, dass die APNs, die wir dann sozusagen qualifizieren, die können natürlich CHN-Rollen ausüben. Gleichzeitig haben wir natürlich auch jetzt schon CHNs in der Praxis, die jetzt zumindest im heilkundlichen Bereich jetzt keine spezifischen Befugnisse haben. Insofern muss man da vielleicht auch nochmal ein bisschen sortieren zwischen diesen Rollen. Also ich wollte nur sagen, wir brauchen noch eine Sortierung, vielleicht ein bisschen vorsichtiger formuliert, genau, die ich noch nicht abschließend sehe.
Vielleicht lässt sich die gesamte Tagung auf einen einzigen Satz reduzieren. Henrik Herrmann formulierte ihn so: Wir müssen anfangen. Punkt. Ob Deutschland diesen Schritt tatsächlich wagt, das wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Und damit sind wir am Ende der ersten Episode von Die Schwester der Pfleger. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast gerne auf Ihrer bevorzugten Plattform und empfehlen Sie ihn weiter. Mein Name ist Stefan Lücke. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Das war der Podcast Die Schwester, der Pfleger. Schön, dass Sie mit dabei waren. Aktuelle Nachrichten und spannende Artikel rund um das Thema Pflege finden Sie wie immer auf unserer Website www.bibliomed-pflege.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinhören. Bis bald.